Er bezeichnet sich selbst als Abenteurer, ist Inspirational Speaker. Wow. Inspirational. Ich glaube, ich sage nur Speaker. Das ist eine zu krasse Ding.
Kannst du auch machen.
Okay, Moment. Es ist immer so doof, wenn man es ein zweites Mal macht, dann ist es automatisch nicht mehr authentisch.
Deswegen gibt es bei mir tatsächlich, alle Versprecher in meinem Podcast sind damit drinnen.
Alles bleibt drinnen.
Es bleibt alles drinnen.
Alles bleibt drinnen.
Vielleicht Authentizität, Personal Branding, anstatt irgendwas perfekt zu machen, sagen die Leute, ach, das war ein klassischer Nick. Und ich habe, also, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon mit aufgezeichnet wird. Ich habe letztens eine Podcast-Aufzeichnung gemacht und die Steffi, meine Partnerin, war irgendwie in der Küche und hat irgendwie, keine Ahnung, nicht nachgedacht, dass die Tür offen ist und hat halt mal voll einfahren lassen und ich nur, Steffi, hast du gerade gepupst? Und sie so, nein, das war der Kühlschrank. Ich so, weißt du, was ist mir egal, der bleibt jetzt da drinnen. Und das ist, ja, authentisch, sagt man es mal so.
Ja, okay, dann würde ich sagen, wir starten einfach genau damit in die Podcast-Folge. Vielleicht nehme ich noch ein kleines Intro auf für alle, die einfach so reinhören. Und ihr merkt es schon für alle, die zuhören, es wird ein sehr spannendes und auch unterhaltsames Gespräch. Ich freue mich, dass ich das heute mit dem Gast, der hier digital vor mir sitzt, aufzeichnen darf. Er ist Abenteurer, Speaker, Spiegel-Bestseller-Autor und Gründer der Travel University, Nick Martin. Seit über 10 Jahren bereist er die Welt, ist dort immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Jetzt gerade im Süden Deutschlands, am Wochenende geht's nach Berlin, habe ich gehört. Und egal wo er ist, er unterstützt Menschen vor allem dabei, auch ihre eigenen Reiseträume umzusetzen. Nick, schön, dass du hier bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, liebe Claudia.
Ich freue mich auf das Gespräch und habe dir gerade auch für den Start schon mal eine Einstiegsfrage mitgebracht. 10 Jahre in der Welt unterwegs. Was würdest du denn sagen, ist so das größte Learning, das du aus fremden Kulturen, fremden Ländern mitnehmen konntest, dass du jetzt denkst, was du in Deutschland vielleicht nicht gemacht hättest?
Boah. Das ist natürlich jetzt mal eine Frage, die ist unwahrscheinlich tief. Da muss ich, also mittlerweile sind es, glaube ich, knapp 14 Jahre, wo ich unterwegs bin. Also wenn ich zurückrechne, 2010 habe ich angefangen, mit dieser Schnapsidee für ein Jahr durch die Welt zu reisen, was dann ein bisschen schief ging. Und ich mache es heute immer noch. Aber ein etwas, was ich für mich, da gibt es so viele Learnings. Ich formuliere mal selber mal so ein bisschen die Frage um, weil ich tatsächlich, als ich jetzt in Lappland war, Anfang des Jahres, wurde mir eine ähnliche Frage gestellt, und zwar: Was ist deine größte Errungenschaft in den letzten 14 Jahren gewesen? Und ich so, boah, das ist eine auch krasse Frage. Und da ging es richtig tief. Und als Antwort war Selbstakzeptanz. Also, dass ich wirklich akzeptiert bin, wer ich bin, was ich mache, warum ich das mache. Und auch da einfach mit breiter Brust draußen in der Welt rumzuschreunen. Und halt wirklich die Dinge tue, die ich liebe. Um das zu machen, da kommen natürlich dann ganz andere Learnings, die ich auf Reisen gelernt habe, wie selber gelernt, Eigenverantwortung zu übernehmen für alles in meinem Leben, also jetzt nicht nur für die guten Dinge, sondern auch für die schlechten Dinge, und anstatt irgendwie Verantwortung abzugeben und in diese Opfermentalität reinzugehen, dass ich wirklich mit breiter Brust dastehe und sage, nee, das habe ich verkackt, dafür bin ich verantwortlich, oder das war mein Erfolg, oder das war das Erfolg meines Teams, also Eigenverantwortung übernehmen. Aber dann kommen natürlich auch Learnings dazu, wie das Fehler machen eigentlich absolut geil ist, so die beste Wissensquelle in deinem Leben, dass du nie aufhören solltest, Fehler zu machen, und dass du diese negative Emotion, die wir damit verspüren, dieses, oh shit, ich habe einen Fehler gemacht, was denken andere über mich, auch so ein Punkt, nämlich letztendlich am Ende des Tages, nobody gives a shit. Also auch hier diese Podcast-Episoden-Folge, wenn wir uns irgendwie verhaspeln und wir denken immer so dieser Spotlight-Effekt, so, oh mein Gott, was denken die Menschen über uns? Aber am Ende des Tages, ganz ehrlich, werden Zuhörer wirklich ins Bett fallen abends und sagen, oh mein Gott, da hat Nick oder Claudia einen richtigen Bock gebaut. Nee. Und diese Angst vor dieser Kritik von außen, dieser, wie soll ich sagen, dass die uns bewerten, das nehmen wir viel zu persönlich. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich auf Reisen gelernt habe, dass letztendlich nobody gives a shit.
Mega, mega schön. Jetzt servierst du mir hier die Stichpunkte wie auf so einem Silbertablett. Stichpunkt Selbstakzeptanz. Denn das ist tatsächlich auch, wir sind mit Authentizität gestartet, jetzt Selbstakzeptanz. Witzig, dass ich genau das Wort jetzt hier nicht aussprechen konnte. Ich habe mich so sehr auf das Wort Authentizität konzentriert.
Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, das Wort, das habe ich 3 Jahre gebraucht, um das wirklich zu lernen. Authentizität. Mittlerweile geht's, aber naja, es gehört dazu.
Und genau darauf wollte ich tatsächlich aber mit dir heute mal den Fokus legen, weil bei mir geht es ja ganz stark darum, nicht nur, wie positionierst du dich richtig, in Anführungsstrichen, denn was bedeutet schon richtig, sondern wie positionierst du dich vor allem auch so, dass du, ich sage immer ganz gerne, eine Marke dir aufbaust, die du selbst genauso liebst, wie auch deine Kunden das tun. Und bei dir finde ich es super spannend, werden wir später noch drauf eingehen, weil du eine ganz verrückte Art und Weise hast, eine eigene Art und Weise hast, wie du deine Marke nach außen trägst. Bevor wir uns das mal gemeinsam so ein bisschen durchgucken, auch gucken, wie bist du drauf gekommen, wie hast du es auch geschafft, diese Selbstakzeptanz aufzubauen? Lass uns mal ganz am Anfang starten. Wie fing denn diese Reise, auch unternehmerische Reise, an? Du hast gerade schon gesagt, die Schnapsidee, ein Jahr unterwegs zu sein.
Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Ansätze. Nämlich zu einem, als ich angefangen habe, mich dazu zu beschließen, eine Reise zu machen, da hatte ich niemals vor, das irgendwie in einem unternehmerischen Kontext damit irgendwie auch meine Berufung zu finden. Sondern damals war ich 22 Jahre alt, bin nach Neuseeland gegangen und hatte meinen ersten, ich sag jetzt mal, großen Backpack-Trip vor mir. Und Neuseeland, am anderen Ende der Welt, für 3 Wochen unterwegs gewesen, Blut geleckt, am Strand übernachtet, in einem Van, Lagerfeuer gehabt, andere Backpacker, Abenteurer waren um mich rum. Und die knallen mir halt solche Sätze vor den Latz wie, ja, ich bin seit einem Monat unterwegs oder seit 3 Monaten oder seit einem Jahr. Und das war mein erster Abend, als ich sowas gehört habe mit dem Lagerfeuer am Strand, also komplettes Klischee. Einer war auch dabei mit einer Gitarre, der von Oasis Wonderwall gespielt hat. Das ist irgendwie so ein Glitch in der Matrix, das passiert irgendwie immer und überall, wenn du reist. Und damals habe ich nur gedacht, so krass, wie kann man so lange reisen? Und als ich dann heimgekommen bin von meinem Urlaub, habe ich mir tatsächlich mal die Zeit genommen, um so ein bisschen über mein Leben nachzudenken. Wo stehe ich? Wo will ich eigentlich hin? Und ich sage das jetzt mal in den klaren Kontext zu ziehen. Ich bin eigentlich gelernter IT-Systemkaufmann. Habe da betriebsbedingt eine Ausbildung gemacht, habe ERP und CRM-Software vertrieben, war dann im Sales, hatte da mit 22 dann schon meinen eigenen Firmenwagen, Audi A3 Sportsback, schön tiefer gelegt, Alufelgen, getönte Scheiben, Bose Soundsystem. War geil, so als 22-jähriger Typ. Aber irgendwann habe ich diese Schnapsidee gehabt, dass es mehr gibt, als nur diesen Bürohengst zu spielen. Dass es mehr gibt, als nur irgendwelche materiellen Dinge irgendwie sich anzueignen und dann irgendwelche Menschen zu imponieren, die einen vielleicht gar nicht mögen. Und das war für mich dieser einschneidende Weg, wo ich für mich entschieden habe, ich glaube, ich muss die Welt sehen. Und damals budgettechnisch geplant, ein Jahr durch die Welt zu reisen. Und da habe ich dann einen Nebenjob gehabt, um mir das Geld irgendwie anzueignen, um dann ja am 11. Februar 2010 mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko zu reisen. Die Idee war für ein Jahr. Und ich glaube, 5,5 Jahre später war ich dann in Thailand auf Koh Lanta gesessen mit ein paar Gleichgesinnten, also mit den sogenannten digitalen Nomaden, wie es dann damals so hochkam. Und da hatten wir eine Mastermind. Und so eine Mastermind ist life-changing, wenn man das richtig macht. Das heißt, du sitzt da mit einer Gruppe von ganz gemischten Personen und du hast 5 Minuten Zeit, über deine aktuell größte Herausforderung zu reden. Und damals war meine größte Herausforderung, ich bin jetzt seit 5,5 Jahren in der Welt unterwegs. Ich bekomme regelrecht immer Feedback von den Menschen, denen ich irgendwie meine Reiseabenteuer erzähle, dass es so inspirierend ist und so abenteuerlich und so lustig und dass man das doch auch gerne machen wollen würde. Und dann hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Und zwar war ich früher in der Schule immer der Klassenclown. Also ich habe es geliebt, Menschen zu entertainen und Menschen zum Lachen zu bringen. War jetzt nicht der Klassenclown, der einfach, keine Ahnung, irgendwie die Lehrer nerven wollte, aber durch meine Art und Weise habe ich das natürlich auch geschafft. Und dieses Klassenclown-Gen plus meine Reiseexpertise habe ich dann damals gedacht, wenn man das zusammennimmt, da könnte man was draus machen. Und das war letztendlich dieser Startschuss zu sagen, ey, bevor ich das irgendwie immer einzeln auf Reisen irgendjemand erzählen muss, wie ich mir das finanziert habe, wie geil das die Welt eigentlich ist, dass die viel freundlicher ist, dass es keine Lücke im Lebenslauf ist, wenn man länger reist. Das war die Idee von meiner Live-Show, die geilste Lücke im Lebenslauf. Damals noch mit dem Untertitel 6 Jahre Weltreisen. Mittlerweile müsste ich das irgendwie 14 Jahre nennen. Und das war tatsächlich meine erste unternehmerische Handlung, wo ich dann auch wirklich angegangen bin und gesagt habe, okay, da sehe ich mich mega in meiner Kompetenz. Auch wenn ich noch absolut keine Ahnung hatte von irgendwie Marketing und Ticketing und Eventmanagement und Personal Branding und sonst irgendwas. Aber das war sozusagen der Startschuss davon.
Mhm. Was ich gerade mega spannend fand, ist, dass du gesagt hast, ganz klassischer Erfahrung, die auch viele andere haben. Es wird von außen gespiegelt, hey, guck mal, wieso machst du das nicht? Oder ich werde immer wieder nach den gleichen Themen gefragt. Was ich bei dir gerade super spannend fand, ist, dass du dieses Klassenclown-Gen genannt hast und daraus etwas erschaffen hast, womit du heute ja volle Hallen ganzes Publikum begeisterst. Das heißt, eigentlich nicht, Klassenclown würde ich jetzt mal behaupten, ist schon eher negativ assoziiert bei sehr vielen. Das heißt, du hast jetzt nicht aus einer Stärke was rausgeholt, so hey, du kannst schon immer, ich weiß nicht, gut zeichnen, deswegen mach jetzt mal was draus, sondern eigentlich eher aus, ich sag mal, einer Schwäche. Wie war das damals für dich? Hast du es als Schwäche wahrgenommen? War das dann so ein Reframing, was stattgefunden hat, oder wie war das damals?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es wirklich bewertet. Nämlich, okay, mal gucken, wie weit ich da jetzt ausholen kann oder darf. Wenn du eine Erfahrung machst, dann bewertest du dir meistens entweder positiv oder negativ. Letztendlich ist diese Erfahrung, die du machst, komplett neutral. Aber nur, wie du diese bewertest, kommt darauf an, wie du emotional darauf reagierst. Ist es eher positiv oder eher negativ? Damals habe ich mein Klassenclown-Dasein, mein Gen, eher positiv selber betrachtet, so, ich finde es ja, ich meine, deswegen habe ich das ja gemacht, so, hey, cool, keine Ahnung, irgendwie einen Witz gerissen oder, keine Ahnung, irgendwie mal in der Klasse dumme Fragen gestellt, weil ich genau wusste, dass die Menschen lachen diesbezüglich. Ich habe das nie als negativ erfahren. Von außen, meine Lehrer, meine Eltern, die fanden das eher negativ. Aber ich habe das nie als negativ befunden, weil ich ja letztendlich damit auch etwas, wie soll ich sagen, ich will es jetzt nicht als Kernkompetenz darlegen, aber ich habe ja etwas gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und nur weil es andere nicht so sehen, heißt es ja nicht, dass ich das genauso negativ sehen musste. Und deswegen würde ich gar nicht mein Klassenclown gehen oder dieses Rampensau gehen als etwas Negatives darlegen, sondern ich habe das eher neutral betrachtet und habe aber gemerkt, dass, aha, wenn ich das richtig mache und wenn ich mich da weiterbilde und wenn ich da diesen rohen Diamanten echt schleif unter Druck, dann kann da was richtig Geiles daraus passieren. Und das war eher so die Art und Weise, diesen Blickpunkt, den ich betrachtet habe. Nämlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt verschiedene Variationen. Also erstens, ich bin Klassenclown, habe da irgendwie dieses Gen, andere Leute zu entertainen, würde das aber nie ausleben, dann würde ich niemals meine Show von Die geilste Lücke im Lebenslauf so nach vorne gepusht bekommen oder dann würde die Show nie so ablaufen. Das heißt, ich könnte andere Menschen gar nicht so wirklich unterhalten und auch inspirieren und auch wirklich mittlerweile transformieren, selber ihr Leben als Abenteuer zu sehen. Und wie egoistisch wäre das eigentlich, wenn ich das nicht ausleben würde? Und das ist so ein Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, ganz ehrlich, I don't give a fuck, was andere darüber denken, lass es einfach mal probieren und lass es einfach mal machen. Und ich glaube, das ist auch einer meiner Erfolgspunkte, dass ich anstatt mich versucht darzustellen und nur, ich sag jetzt mal, diesen Spotlight-Effekt möglichst positiv darzulegen, dass ich auch einfach mal sag auf der Bühne, boah shit, ich habe gerade voll den Film, ich habe gerade keine Ahnung, was ich erzählen wollte und dann agiere ich mit dem Publikum. Und die können sich dann mit mir connecten, weil ich meine mittlerweile, wenn du auf die Bühne gehst und ich sage, ich war 14 Jahre reisen, dann ist es schon sehr schwer, sich mit dieser Person zu identifizieren. Nämlich, wenn ich mir vorstelle, ich würde eine Weltreise machen, damals mit 22, und das kommt da so ein mittlerweile 37-Jähriger her und sagt, ich war 14 Jahre auf Weltreise, da würde keine Identifikation mit dieser Person mehr stattfinden, weil es schon zu weit weg ist. Aber wenn ich dann auf der Bühne bin und mit meinem fränkischen Akzent da irgendwelche Geschichten nachspiele oder wenn ich irgendwie die Kawa-Zeremonie auf den Fidschis mir Leute aus dem Publikum ziehe, oder wenn ich den Inder in Indien nachmache, sprachtechnisch. Und also es ist eine Mischung aus Stand-up-Comedy, aus Abenteuern und auch Inspiration als verbaler Arschtritt. Damit können sich die Leute identifizieren. Und jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich schon wieder komplett die Frage vergessen, die du eigentlich gestellt hattest.
Das ist gar nicht schlimm, ich hole dich wieder zurück.
Danke. ADS ist grüßen. Ah, guck mal, Eichhörnchen.
Kenne ich. Ich hatte die ganze Zeit auch wieder den Gedanken von Selbstakzeptanz im Kopf, weil, was ich super spannend finde, auch als Learning für alle, die gerade zuhören, dass es, glaube ich, im ersten Schritt Selbstakzeptanz braucht, damit man eben so wie du, ne, gucken kann, was habe ich denn an Stärken oder ich vielleicht gar nicht bewerten als Stärken und Schwächen, aber einfach an Ressourcen zur Verfügung, was macht mich aus und darauf dann aufbauend wirklich das aufzubauen, wofür du brennst, was dir liegt, was dir Spaß macht, statt zu versuchen, irgendwas, von dem du denkst, so macht man das, so gehört sich das, so müsste es sein, zu kopieren und nachzumachen. Super inspirierend, dass du sagst, du hast es sehr neutral betrachten können, hast dich selbst gar nicht bewertet, auch wenn es von außen die Bewertung kam. Hast du vielleicht noch einen Tipp an alle, denen es vielleicht schwerfällt, die auch sagen, okay, ich habe da Eigenschaften, aber ich kann nicht hundertprozentig rausfinden, was sind wirklich die, zu denen ich stehe, die ich nutzen möchte für meine Brand. Wie schaffe ich es denn, mich von dieser Bewertung vom Außen zu lösen und wirklich mal zu gucken, was ist so die Kombi aus Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, die am Ende des Tages ja auch so dieses gewisse Etwas, von dem du gesprochen hast, ausmachen. Wie löse ich mich davon?
Okay, also ich glaube, die Bewertung von außen, die kannst du nicht lösen, nämlich die ist immer da. Menschen werden immer andere Menschen bewerten. Wie du dich davon lösen kannst, ist mit einem Satz, und zwar, it's not your business what other people think of you. Das ist, ich sage jetzt mal, die Lösung dazu, aber um wirklich das zu glauben. Ich sage immer, es ist ein Unterschied, Dinge zu wissen oder Dinge zu erfahren. Und ich schätze mal, den Satz hast du bestimmt auch schon gehört. Aber das dann wirklich ausleben zu können, wirklich nichts darauf zu geben, was andere über dich denken, das ist ein Ergebnis von, ich glaube, mittlerweile jahrelanger Arbeit. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber dieser Punkt, also da würde ich tatsächlich dich auch ein bisschen konstruktiv kritisieren, wenn das okay ist in diesem Podcast, weil du gemeint hast, Selbstakzeptanz ist der erste Punkt. Ich glaube, Selbstakzeptanz ist da auch ein Ergebnis von akzeptieren, dass Fehler machen was Gutes ist, von Eigenverantwortung übernehmen, von, dass man sich einen eigenen Proof of Concept aufbaut. Was ich damit meine, komme ich gleich nochmal drauf. Das ist, also diese Selbstakzeptanz, sich selber zu akzeptieren, wie man ist. Heutzutage, glaube ich, ist es unwahrscheinlich schwierig, weil wir ja nicht dazu erzogen werden, uns als Fels in der Brandung zu sehen, sondern eher ordne dich ein, fall nicht aus der Reihe, sonst wirst du kritisiert, du hast soziale Erwartungsrollen zu spielen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Punkte, die unser Selbstvertrauen ja eigentlich eher kaputt machen. Und das sehe ich auch mittlerweile mehr und mehr in meinem Mentoring, dass Menschen, wenn die sagen, ich würde gerne auf Weltreise gehen, da gibt es ja immer irgendwelche Gründe und Ausreden, es nicht zu tun. Meistens, oh ja, das ist das Finanzielle, Ängste, Zweifel, Sorgen. Aber mal unter dem Strich kommst darauf raus, wie sehr du dir selber schon vertrauen kannst. Und ich glaube, Will Smith hat es mal gesagt. Und er meinte, du musst richtige Entscheidungen in deinem Leben treffen. Und dann fragt der Interviewer, ja, wie machst du das? Hat er gemeint, naja, indem du sehr viele falsche Entscheidungen vorher triffst. Und diese Erfahrungswerte, das gibt es ja auch nochmal so einen Spruch, dieses, du bist das Produkt der fünf Menschen, mit denen du am meisten abhängst. Du sammelst ja jeden Tag neue Erfahrungen in deinem Leben. Diesen Proof of Concept, den ich angesprochen habe, ist, sich darauf zu fokussieren, Dinge in deinem Leben zu erleben, zu erarbeiten, zu produzieren, whatsoever, um dir dann selber einen Proof of Concept aufzubauen. Also zu sagen, hey, ich habe irgendwas Neues, was ich machen will. Kann ich mit dem Vertrauen, dass ich denn das auch mache? Nämlich viele gehen dann gar nicht diesen ersten Schritt und sagen, ich habe Angst, was ist, wenn ich scheitere? Was denken denn andere Menschen von mir? Und da kommen wir nämlich jetzt, der Kreis schließt sich in Sachen Selbstakzeptanz. Wenn du selber Dinge in deinem Leben, wenn du dir bewusst machst, ne, Selbstbewusstsein, wenn du dir bewusst machst, dass du dir vertrauen kannst, dann ist es auch gar nicht so schwer, in diese Ängste, in diese Zweifel reinzugehen, um dann halt auch wirklich voranzukommen. Und in jedem meiner Projekte ist es dieser Kreislauf gewesen. Aber vor allem, also in jedem Projekt hast du bestimmt auch, oh Gott, ich habe da ein bisschen Angst, kann ich das überhaupt machen? Oh Gott, ich habe da Zweifel, na, kommt der Faktor Unbekannt noch mit rein, du hast irgendwelche Sorgen. Aber wenn du dich dann zurücklehnst, ich kann jetzt leider nur mein Beispiel nehmen und sagen, nee, du willst also, keine Ahnung, eher in den B2B-Markt mit reingehen, um anderen Menschen dabei zu helfen, auch mit Reisen Geld zu verdienen. Boah, ist eine komplett neue Zielgruppe, die haben ein anderes Mindset. Kann ich das überhaupt? Kommt das Imposter-Syndrom wieder mit hoch. Aber dann lehne ich mich zurück und sage, Moment, nee. Du hast eine der erfolgreichsten Reiseabenteuershows im deutschsprachigen Raum Europas auf die Beine gestellt. Du hast Spiegel-Bestseller geschrieben, du hast dein eigenes Mentoring-Programm, du hast die Adventure-Camps, du hast schon einen riesengroßen Proof of Concept. Das heißt, mir fällt es immer und immer einfacher, neue Projekte anzugehen, ohne da gleich in diesen Selbstzweifeln zu ersticken. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen diese Aufwärtsspirale, um da rauszukommen, um Selbstakzeptanz zu ergreifen. Das heißt, bau dir ein Proof of Concept auf mit täglichen Erfahrungen, wo du dir selber vertrauen kannst, dass du etwas tust. Nämlich, solange du an dich glaubst, können andere im Außen noch so Scheiße über dich erzählen oder dich kritisieren oder nicht an dich glauben. It's none of your fucking business.
Geil, ey. Ich glaube, ich werde mir genau den Part im Nachhinein nochmal anhören. Ich liebe die konstruktive Kritik, die ich hier gerade bekommen habe. Und finde es auch tatsächlich genau zu dem Thema super spannend, weil dieser Proof of Concept, von dem du gesprochen hast, Dinge zu kritisieren und auf eine eigene Art und Weise neu einzuordnen, kannst du ja auch nur dann, wenn du sagst, ich höre mir das an, ich habe eigene Erfahrungswerte, die ich mitbringe. Deswegen sehe ich das vielleicht anders, ordne es anders ein, baue es anders auf. Aber ich habe noch einen Grund dafür und ich vertraue mir selbst dahingehend, dass es halt meine Realität ist, in der ich das gerade nenne. Deswegen super passend, gerade auch zum Thema. Ich würde gerne mal auf die Projekte, die du machst, eingehen. Jetzt mittlerweile hast du super viel, was du bereits erfolgreich umgesetzt hast. Gestartet ist es ja mit die geilste Lücke im Lebenslauf, was ja auch hier schon eine sehr schöne Gegenposition zu, ich sag mal, gesellschaftlichen Erwartungen vielleicht aufmacht. Es gab eine Live-Tour, es war, wie du schon gesagt hast, eine Mischung aus Reise- oder Lesevortrag, auch sehr unterhaltsam, sehr witzig, wie ein Stand-up-Comedy-Programm, volle Hallenpublikum, Merch-Stände, super krasse Energie an dem, was ich in Videos gesehen habe. Wie bist du damals denn wirklich auf diese Idee gekommen?
Es war tatsächlich in Koh Lanta, in dieser Mastermind, als ich gesagt habe, hey, pass auf, meine aktuelle Herausforderung ist, ich bin seit 5,5, knapp 6 Jahren am Reisen. Ich liebe es, anderen Menschen meine Geschichten zu erzählen, weil die immer sagen, na, kommt viel Feedback, sehr positiv, sehr inspirierend. Und auf einmal sagt eine Person, Nick, ich glaube, du musst auf die Bühne. Und ich nur so, hä, warum bin ich da selber noch nie drauf gekommen? Und dann kam mal, oh, Klassenclown gehen plus Reiseexpertise. Und dann habe ich, weiß ich noch, da war ich in Bangkok in einem Hostel danach gesessen. Und das Schöne ist, dann kommen wir nämlich jetzt auch auf eine meiner Spezialitäten. Was ist denn, also hab deine Frage im Hintergrund, hier kommt ADHS wieder, ich will dir jetzt erstmal eine Frage stellen. Claudia, was ist denn der Unterschied zwischen Inspiration und Motivation?
Zwischen Inspiration und Motivation. Boah, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und ich merke gerade auch jetzt, wo ich mir Gedanken mache, eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich persönlich bin ein Mensch, ich brauche Inspiration ist für mich so der erste Impuls. Ich sehe etwas, das mich inspiriert und daraus, weil ich dann so den ersten Impuls bekomme, schon mal in Bewegung bin, daraus entsteht dann bei mir Motivation. Also Motivation wirklich dann in die Umsetzung zu kommen, Sachen voranzutreiben. Das wäre jetzt mal eine ganz persönliche, spontane Antwort drauf. Ich bin gespannt.
Ist gut. Also man kann jetzt irgendwie nach dem Duden irgendwie die Begriffe definieren und sagen, Inspiration ist ein Impuls, ein Geistesblitz, eine Erleuchtung von außen. Motivation aus dem lateinischen Movare, ein Bewegbild, ein inneres Bewegbild, das kommt immer von innen. Also ein innerliches Bewegbild, was dich zu, ich sage jetzt mal, zur Umsetzung antreibt. Und das Schöne ist, auf meinen Vorträgen, ob das jetzt eine Keynote ist oder auf meiner Live-Show oder manchmal auch sogar in Podcasts oder sonst was, frage ich manchmal, so, konnte ich dich motivieren? Und viele sagen, oh ja, das konntest du. Nee, ich kann dich nicht motivieren. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann dich inspirieren. Und wenn man diese Definition mal nimmt, inspirieren, also das heißt, du erhältst da so ein bisschen einen Geistesblitz. Und da kommt nämlich auch die Geisteshaltung, das Mindset und auch die Begeisterung. Und was ich ganz lange nicht wusste, ist, ich habe eine Fähigkeit, die meiner Meinung nach heutzutage im Unternehmen die wichtigste Fähigkeit ist von allen. Ich rede jetzt nicht über das Sales oder sonst was, sondern die Fähigkeit zu begeistern. Und nicht nur andere Menschen zu begeistern, sondern auch dich selber zu begeistern. Nämlich, wenn du eine Begeisterung hast, Inspiration, von außen, von innen, egal was, na, dann haben wir so diese Neurotransmitter, Botenstoffe, Dopamin, bekommst eine Dopamindusche. Das sind Botenstoffe, die dazu führen, dass du dich wohlfühlst, dass du dich gut fühlst. Du hast auf einmal einen Fokus und auch eine Art Sinnhaftigkeit. Und als ich damals in Bangkok in diesem Hostel war und mir diese Mastermind nochmal durch diesen Kopf gehen lassen, habe ich gemerkt, krass, ich bin voll inspiriert, Das heißt, ich habe eine Sinnhaftigkeit bekommen, Dopamindusche war in mir und ich konnte mich mega fokussieren. Und dann mich hingesetzt, alles klar, Vortrag, ne, also Reisevorträge, die im klassischen Sinn hätte ich gedacht, will ich nicht, aber ich fange da mal so irgendwie an und dann irgendwie ein Facebook-Event eröffnet. Ich so, boah, cool, ich kenne ein paar Leute in Berlin, ja, Berlin-Hauptstadt, fange ich mal an. Und ich habe einfach nur ein Facebook-Event gegründet mit dem Titel Die geilste Lücke im Lebenslauf, 6 Jahre Weltreisen. Und hatte dann auf meinem Rückflug nach Deutschland noch einen 3-Tages-Aufenthalt in Dubai, wo ich meinen 30. Geburtstag gefeiert habe und hatte kein Internet und bin dann in Frankfurt irgendwann gelandet und mein Handy hat für 10 Minuten nicht aufgehört zu vibrieren. Ich so, ja, was ist denn da jetzt los? Und dann gucke ich rein und diese Veranstaltung, damals war der Facebook-Algorithmus noch ein bisschen, ich sage jetzt mal schöner oder angenehmer, besser, ging dieser Event in Berlin viral und ich hatte über 7.000 Interessenten. Oh, und nicht nur, krass. Ja, holy shit, und jetzt? Aber dann war halt dieser Fokus da, diese Sinnhaftigkeit, dieser Aktionismus. Und habe ich gemeint, okay, und dann irgendwie eine Ticketing-Firma ausgemacht, mit denen telefoniert. Boah, wie ist es mit den Tickets? Location irgendwie gemietet, voll Bootstrapping, keine irgendwie Investoren mit drin gehabt und so weiter und so fort. Und so habe ich dann irgendwann, ich glaube im Mai oder Juni oder ja, Mai, Juni 2016, meine erste eigene Show von Die geilste Lücke im Lebenslauf im Badehaus auf dem RAW-Gelände in Berlin gehabt mit 250 Leuten, weil mehr als 250 Sitzplätze hatte ich halt nicht. Und dann habe ich gemeint, geil, ich mache nochmal in Berlin, aber die hatten dann eine Woche keine freie Location. Habe ich gemeint, na gut, dann gehe ich vielleicht nochmal nach Leipzig. Und dann hat es so reingeknallt und mittlerweile, ich habe aufgehört zu zählen. Ich meine, ab und zu werde ich gefragt, aber über 100 Shows, über 50.000 Live-Besucher. Mittlerweile sind, ich glaube, 8 Leute sind es mittlerweile, die während meiner Show bei einer Geschichte auch umkippten und ne, kleinen Break machen, Krankenwagen rufen. Und also das ist, ich finde es halt einfach geil, weil ich damals wusste, da hat es was in mich getriggert. Da war ich inspiriert, da war ich selber begeistert von dieser Idee, mein Klassenclown-Gen plus die Reiseexpertise irgendwie zu kombinieren. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen diese Essenz von wirklichem Personal Branding, dass du authentisch deine Werte nach außen lebst. Und nur wenn du das authentisch machst, und dann kannst du auch andere Menschen begeistern. Und das triggert Menschen ungemein im Positiven, dass die sagen, ey, ganz ehrlich, der Typ, der hat nicht alle Tassen im Schrank, aber so wie der auf der Bühne da rumhüpft, wie so ein Gummibär auf Ecstasy. Also mittlerweile haben andere Vortragsveranstalter mich gebucht und die müssen das halt auch entsprechend ein bisschen anders copyrighten. Also ich stehe nicht auf der Bühne und klicke 2000 Bilder durch und sag, da sind die Nordlichter, klick, die leuchten grün, klick, und da war ich in Bolivien, klick, und sondern bei mir ist das Storytelling. Ich zeige relativ wenig Bilder, bei mir sind es aber die Geschichten. Und Menschen sind am Anfang immer sehr kritisch, so, Moment, die Show dauert 3,5 Stunden und ich habe da wie so ein Monopol mir mittlerweile auch gebildet, weil es so einen Vortrag, oder Vortrag sage ich schon, so eine Show noch nicht gibt. Und ich habe so viel Scheiße fressen müssen auf dem Weg, wo ich kritisiert wurde von außen, wo ich so viele Fehler gemacht habe, aber letztendlich hat mich das genau zu der Person gemacht, die ich heute bin, und diesen Erfolg nachzuweisen, dass es geil ist, so auf sich selber zu hören und sich auch selber zu akzeptieren, und das wirklich nach außen zu tragen.
Mhm, geil. Man hört, glaube ich, schon alleine auch nur an der Stimme, dass die Begeisterung da ist. Ich würde gerne noch versuchen, rauszukitzeln. Ich glaube, diese Magie hat man gerade gehört, auch so, was dann auf einmal daraus entstehen kann. Ich kenne das auch so, wenn man sich auf einmal fühlt, als wäre man selbst in so einem Film. So auf einmal alles ergibt sich. Man hat wirklich auf einmal dieses Gefühl von, da müssen irgendwo Kameras sein, ich bin gerade in einem Setting und alles ergibt sich und dreht sich so, und selbst die Frau, ich weiß nicht, beim Bäcker oder so, ist genau aus dem Grund hier. Kannst du so ein bisschen auseinanderordnen, was würdest du sagen, waren so die entscheidenden Faktoren, dass es zu diesem Magic Moment kam? Du hast schon gesagt, einmal so deine eigene Stärke da mit diesem Klassenclown-Gehen da mit reinzubringen, aber auch deine Werte authentisch leben. Mhm. Was waren so bestimmte Faktoren, die da zusammengekommen sind, dass so dieser Klick-Moment da war oder dass das Ganze so ins Rollen auch gebracht worden werden konnte dadurch?
Also ich glaube, diesen Moment, den du beschreibst, diesen Moment, wo du denkst, krass, jetzt macht das irgendwie alles Sinn, jetzt sind diese ganzen Puzzleteile, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, ohne irgendwie einen Grund dahinter zu sehen oder ein Bild oder ein Motiv, dass das mittlerweile irgendwann an alles Sinn gibt. Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Zu einem, don't fucking quit. Also egal, was du vorhast, egal, was du für eine Idee hast, auch wenn dir Steine in den Weg gelegt werden, halt an deiner Vision fest. Es geht, ich habe jetzt am kommenden Wochenende in Berlin auch eine Keynote und einer meiner Slides, einer meiner Points oder die ich sagen will, ist, einen Traum zu haben, ob das jetzt eine Weltreise ist, Selbstständigkeit, Personal Brand Aufbau, whatsoever, ist geil, wenn du den Traum hast, aber es geht gar nicht um diesen Traum, sondern um diesen Erfolg dieses Traums wirklich zu realisieren, geht es eher um den Schmerz, den du bereit bist, dafür auch auf dich zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und dieser Schmerz, den meine ich jetzt nicht physikalisch, sondern eher mental. Dieser Schmerz, in diese Kritik von außen einzugehen, wo du weißt, okay, wenn du das jetzt machst, es gibt Leute, die dich dafür kritisieren werden. Und das war am Anfang, nehme ich super gerne das Beispiel meines ersten Buches. Das kam 2019 raus. Ich habe 9 Monate dran gearbeitet und ich habe mir in die Hosen geschissen. Wenn ich dran denke, ey, ich kann doch jetzt irgendwie meine gefühlt halbe Lebensstory da jetzt irgendwie erzählen und anhand von den Abenteuern und auch was in mir vorging und das ist doch ein Sehnstriptease, das kann ich doch nicht machen. Was denken denn die anderen Leute darüber? Oh Gott, was ist, wenn man mich kritisiert? Und ich wurde auch kritisiert und ich habe das übelst persönlich genommen, bis ich dann irgendwann realisiert habe, selber akzeptiert habe, es gibt immer irgendwelche Honks da draußen, die sich dadurch getriggert fühlen, weil du unterbewusst einen Spiegel vorhältst und die einfach nur unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Und das war 1%. 1% Negativität war so viel lauter als 99% Positivität. Und in diesen 99% kam bis heute, wir sprechen jetzt 2,5 Jahre, seitdem ich dieses Buch veröffentlicht habe, bekomme ich immer noch jede Woche Nachrichten, werde in irgendwelchen Bildern vertaggt von Leuten, die mein Buch lesen, die mir einfach mal Danke sagen. Sowas wie, ey, ich habe noch nie ein Buch zu Ende gelesen, aber deins war innerhalb von 2 Tagen durch. Oder Nick, du hast mir endlich mal die Augen geöffnet und hell yeah, what a ride, ne, so ein kleiner Insider. Oder auch zu sagen, endlich hat mal jemand die Eier in der Hose gehabt, um meine Gedanken, die ich mir denke, aber nie mich trauen würde auszusprechen, in einem Buch verfasst. Und diese Akzeptanz, in diesen Schmerz zu gehen, wenn du von außen Kritik bekommen könntest, ich glaube, das ist einer dieser Punkte, wo unwahrscheinlich wichtig war, als ich dann gemerkt habe, die ganzen kleinen Puzzleteile kommen zusammen. Also auf deine Frage nochmal, ich versuche die nochmal zu
Was waren die
rekonstruieren.
entscheidenden
Genau,
Faktoren?
die entscheidenden Faktoren, ist der Wahnsinn, wie ich abschweifen kann von Fragen. Ehrlich, so willkommen in der eigenen Live-Show. Die Faktoren waren, zu einem wirklich trotz Ängste und Zweifel in diese Angst reinzugehen, es trotzdem zu machen, einfach wirklich in die Umsetzung gehen. Auch wenn du keine Ahnung hast, was du tust, einfach mal machen. Nämlich, wenn du es nie machen würdest, würdest du keine Erfahrung sammeln. Aber wenn du es tust, auch wenn es nicht perfekt ist, nämlich Perfektion ist eine Illusion, du sammelst Erfahrung und wirst es dann wiederum besser machen und besser und besser und besser. Kleines Beispiel, wenn ich jetzt an eine Show denke, die ich im Februar hatte, in Freiburg vor ja, ein bisschen was über 2000 Menschen. Wenn ich diese Show vergleiche mit meiner ersten Show auf dem RAW Badehaus Gelände, wo ich noch ein Handmikrofon hatte mit Kabel, wo ich mich selber fast stranguliert hatte und so, weil ich dann halt irgendwie wie so ein Trottel da auf dieser 2 Quadratmeter Bühne war und jetzt einen Büchertisch hatte, der 14 Meter lang war. Das sind Weltenunterschied. Aber ich würde diese Show in Freiburg nicht machen können, wenn ich nicht mal ganz klein, ganz anders angefangen habe. Also mittlerweile könnte ich, glaube ich, auch ein Buch schreiben oder einen Vortrag über das Vorträge halten, was so alles schiefgegangen ist. Ne, da ist, keine Ahnung, irgendwie der Beamer kaputt gegangen, der Hausmeister hat alle Jalousien schon zugemacht, hat die Leute eingesperrt in Dresden, mir sind Leute im Publikum umgekippt, ich habe irgendwie ein Tinder-Pärchen, also die ihr Tinder-Date auf meine Show hatten, auf die Bühne geholt, also unwissend, dass es ein Tinder-Date war und ich habe die dann so richtig, naja, sag mal so, ich habe sie interviewt und am Ende der Show oder am nächsten Tag habe ich eine Nachricht von dem Typen bekommen, von dem, oh, ich habe meinen ersten Kuss bekommen. Wer weiß, vielleicht gibt es auch schon das erste, die geilste Lücke im Lebenslauf, Baby. I don't know, da ist so viel schief gelaufen, aber ich habe mal in Zürich vor 800 Menschen, als ich die Geschichte über Las Vegas erzählt habe, wie ich bei einer asiatischen Bachelorette-Party gestrippt habe und die eine schreit im Publikum, zeigen! Und ne, da musst du natürlich auch liefern. Also es ist sehr viel, wie soll ich sagen, Improvisation mit dabei. Und ich habe mir für 800 Menschen die Hose aufgerissen, vom Schritt bis ins Knie. Und dann musste ich halt noch für 2 Stunden, ich hatte keine Ersatzhose dabei, Mittlerweile habe ich eine, beziehungsweise trage Stretch Baggies, muss ich halt mit einem riesen Loch in der Hose irgendwie weiter performen. Und das sind halt lauter Momente, die dich anhand von deinen Erfahrungen auch wieder stärken, so dass du neue Projekte angehen kannst und mehr dich selber akzeptieren kannst.
Richtig, richtig witzig. Also alle, die zuhören, guckt euch auf jeden Fall mal, wenn ihr die Möglichkeit habt und Nick bei euch in der Nähe ist, so eine Live-Show an. Ich denke, das lohnt sich. Ich muss gucken, wann du das nächste Mal in Hamburg bist.
Hamburg. Ich wurde tatsächlich jetzt angefragt für eine Show in Hamburg von einem Veranstalter. Und das ist auch ein ganz schöner Punkt. Und die haben mir natürlich mittlerweile eine Gage, ein Honorar geboten, wo ich mittlerweile sage, sorry, aber ganz ehrlich, nee, für das Geld komme ich da nicht hin. Also nicht falsch verstehen, ich liebe es, ich würde es am liebsten kostenlos machen. Aber ich habe auch irgendwann für mich akzeptiert, wenn ich meinen Selbstwert nicht akzeptieren würde und ich alles kostenlos machen würde, also in Sachen Preisfindung von deinen Produkten und so weiter, dann kannst du das eine gewisse Zeit lang machen, bis du irgendwann deine Ressourcen aufgebraucht hast. Und dann kannst du deine Tätigkeit gar nicht mehr ausüben, weil du erstmal selber wieder an Geld kommen musst. Das heißt, es ist eigentlich mega egoistisch, Dinge nicht mit einem gewissen Preis zu verkaufen. Und mittlerweile sage ich halt auch sehr vielen Veranstaltern ab, weil die diesen Mehrwert meiner Meinung nach noch nicht erkannt haben und ist auch völlig okay. Ich meine, ich habe auch klein angefangen, Happy Days. Aber das ist auch so ein Punkt in Sachen Selbstwert, was du dir wert bist für deine Leistungen. Und auch wenn du ein Mentoring machst und du weißt, was du in so einem Mentoring mit einem Menschen machen kannst, in die Transformation zu gehen, wie viel es eigentlich Menschen wert sein kann. Aber wenn die diesen Wert nicht wissen, dann musst du A, an deinem Marketing arbeiten oder B, vielleicht ist es einfach nicht deine Zielgruppe. Und dann darfst du das auch nicht persönlich nehmen. Und es ist aber auch so ein relativ großer Kampf gewesen. Ist auch ein Prozess, wo ich wahrscheinlich in ein paar Jahren auch wieder anders drüber denke und ich mir denke, krass, ich habe damals nur, keine Ahnung, für eine Mentoring irgendwie für 6 Wochen 3.000 Euro genommen. Also das sind, du bist ständig im Lernprozess. Es ist wie beim Surfen. Am Anfang paddelst du, baust du Muskelpower auf, erste Welle an den Strand, denkst geil, bist neuer Kelly Slater, schaust dabei immer noch aus wie eine Kaulquappe auf der Herdplatte. Aber irgendwann kommt einer mit einem kleineren Board, dann musst du Duckdiven und Impact Zone und Channel und Wellen lesen. Und irgendwann wächst du aber erst die grüne Welle reiten und dann wird dir auch mal bewusst, dass es sich lohnt, durch diesen ganzen Schmerz zu gehen.
Super schönes Bild auch nochmal. Das passt auch sehr gut zur letzten Frage, die ich dir für heute mitgebracht habe. Denn du hast jetzt ja nicht nur die geilste Lücke im Lebenslauf geschrieben, sondern danach kam auch ein Buch, Die dunkle Seite, in dem du auch nochmal drüber schreibst, eben was jetzt nicht so geil ist. Ne? Weil auch alles businesstechnisch und so, man kann immer oder viele sprechen drüber, ortsunabhängig arbeiten, Kunden gewinnen, wie toll das alles ist. Und ich liebe die Selbstständigkeit. Ich würde nie wieder was anderes, oder ich habe ja auch noch nie was anderes gemacht und würde es auch nie eintauschen wollen. Und trotzdem gibt es auch natürlich auch viele Seiten, die, wie du sagst, viele Ängste, Herausforderungen, Momente, wo man sich mal kurz sozusagen in dem Bild gesprochen vom Surfboard fällt und sich denkt, fuck ey, was mache ich hier eigentlich? Und auch du hast, ich habe auf der Webseite gelesen, die Fucked-Up-Version von Die geilste Lücke im Lebenslauf.
Ja.
Warum das Buch? Also was war da nochmal auch so die Motivation dafür, sozusagen diese Seite auch nochmal zu beleuchten?
In einem Wort würde ich sagen Authentizität. Weil du dann merkst, du hast ein Buch geschrieben, Die geilste Lücke im Lebenslauf. Da gibt es auch schon Momente, wie gesagt, ich wurde angeschossen, bin ich in Hurricane gesegelt und so weiter und so fort. Da gab es auch schon Fuck-Ups. Aber heutzutage auf Social Media, ich finde, es ist so krass fake mittlerweile, dieses, oh, guck mal, und also vor allem in dieser Reisebranche, da bist du unterwegs und keine Ahnung, da hast du irgendwie eine Brüste und einen Po und dann bist du irgendwie eine junge, hübsche Frau und denkst, oh, Reisen ist total schön und ne, und ich denke, ja, ist schön, aber es kann auch echt schief gehen. Deswegen, du hast eine Verantwortung auf Social Media, den Menschen ein authentisches Bild davon zu zeigen. Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, ein Couple sehe, die in der Türkei auf einer Dachterrasse sitzen und sich liebend in den Armen halten und im Hintergrund gehen die Heißluftballons hoch und jeder, ah, ich will auch reisen, wo ich mir denke, ja, aber ganz ehrlich, um da hinzukommen, du musst erstmal irgendwie, oder egal wo, so eine 2 Stunden Busfahrt mit so einem Chickenbus machen, wo dir irgendwie eine halbe Familie noch auf dem Schoß sitzt und gegenüber noch ein Kind irgendwie Brechreiz hat und eine Ziege kackte noch ins Genick und so weiter und so fort. Es gibt Geschichten, wo jeder Reisende weiß, dass sie passieren, aber keiner will drüber reden. Und das war bei mir schon immer so, dass ich mega authentisch bin, was vielleicht marketingtechnisch oder businesstechnisch vielleicht manchmal gar nicht so der klügste Move ist. Aber ich weiß es halt, meine Werte auch wirklich auszuleben und ich kann auch nicht anders. Und deswegen, das war so ein bisschen meine Motivation dahinter, zu sagen, ganz ehrlich, und jetzt schreibe ich das Buch darüber, wo jeder Reisende weiß, dass diese Geschichten passieren und keiner drüber redet. Und ist zum Spiegel-Bestseller geworden, weil die Leute halt auch dann mittlerweile gedacht haben, okay, es ist einfach ein wahres und auch ein wichtiges Bild, das man vom Reisen bekommt, ohne dass man jetzt irgendwie sagt, oh ja, geh unbedingt reisen, ist das immer alles happy. Und also nicht falsch verstehen, Reisen ist für mich die schönste Droge der Welt. Aber auch da gibt es Gefahren und da geht es so ein bisschen um die Sensibilisierung. Und das Schöne ist, diese Geschichten, also die meisten, nicht alle, aber die meisten Geschichten, so negativ die auch sind, mit einer gewissen Zeit als Abstand blickst du darauf zurück, würdest du erzählen mit einem riesengroßen Lachen im Gesicht. Und das sind die Momente, wo du auch als Persönlichkeit auf deinen Reisen wirklich reifst. Nämlich, ganz ehrlich, mit einem Mojito am Strand stehen, barfuß auf dem Bacardi-Jingle wippen, das kann jeder. Da findet aber keine Persönlichkeitsentwicklung statt. Aber wenn du dir irgendwie in Kenia zu viel Limettensaft in die Haare sträubst und du hast dann Säureverbrennung zweiten Grades auf über 80% in deinem Rücken mit Brandblasen in den Schulterpartien und du kannst für 2 Wochen nichts machen und bist irgendwie ein Trapper in irgendeiner Lodge, wo ein inoffizielles Laufhaus ist für europäische dicke weiße Touristen, die irgendwelche afrikanischen Frauen irgendwie zum Vergnügen nehmen und du bist an dieses Bett gebunden und kannst nicht anders, das Momente, wo du definitiv aus deiner Komfortzone bist, physikalisch, und also psychisch und physisch. Und das nur so als kleiner Teaser vielleicht für das Buch, weil also da gibt es auch Menschen, die wirklich umfallen auf der Show, wenn ich diese Bilder zeige, beziehungsweise auch die Geschichte, wie ich angeschossen wurde. Und ich sehe schon, es schweift jetzt sehr aus.
Ich fand tatsächlich, deswegen habe ich es ja auch angesprochen, weil ich denke, abschließend noch mein Take dazu. Die meisten haben immer Angst, sich so unperfekt zu zeigen oder was ist, wenn ich nicht professionell bin oder was ist, wenn authentisch sein in meinem Business oder so schadet. Aber genau das ist es ja, die Geschichten zu erzählen, wo du dich verletzlich machst, was vielleicht auch so peinlich ist, dass es andere Leute nicht ansprechen. Auch Feedback, das du ja bekommen hast, was du erzählt hast. Und das sind die Geschichten, wo ich erstens wirklich mich von anderen abhebe. Wie viele Reiseblogger gibt es, die schöne Fotos am Strand posten und wie viele erzählen wirklich Stories von, ich weiß nicht, irgendwelchen unangenehmen Geschichten, sprechen die wenigsten darüber. Das heißt, du hebst dich ab und es sorgt aber auch dafür, dass du eine mega krass emotionale tiefe Verbindung zu den Leuten aufbaust. Und deswegen fand ich es nochmal sehr, sehr spannend, dass du sozusagen von die geilste Lücke im Lebenslauf hin zu, was halt eben auch nicht so geil war in diesen 10 Jahren, da nochmal das Buch geschrieben hast. Sehr schön.
Und damit, also mein Schlusswort in den nächsten 10 Minuten. Nein, Spaß beiseite. Was ich da nur hinzufügen will, ist, wenn du dich diese so unperfekt zeigst, wenn du dich einfach authentisch zeigst, wenn du dich verletzlich zeigst, dann ist es nicht nur inspirierend für die anderen Menschen, sondern das ist auch ein Punkt, wo du andere Menschen wirklich begeistern kannst. Nämlich stell dir mal vor, du machst irgendwie einen Podcast und nimmst das auf und haust es irgendwie auf deine Podcast-Plattform oder irgendwie auch auf Instagram und es schaut jemand zu, der auch viel zu sagen hat, der sich aber nicht traut, einen Podcast zu machen. Und dann merkt, aber hey, ganz ehrlich, die Claudia, die, keine Ahnung, weiß nicht, wie man Selbstakzeptanz ausspricht oder der Nick hat Probleme mit der Authentizität oder der Typ hat ADS und der weicht ja immer komplett aus. Aber ganz ehrlich, das war ein schönes, inspirierendes Gespräch und somit mit deiner Unperfektion kannst du andere Menschen begeistern, ihr Ding zu machen.
Ja, das ist ein sehr schöner abschließender Satz. Begeistern, ihr Ding zu machen. Wie sieht's bei dir aus? Was ist einmal abschließend so das Big Picture, das du verfolgst, beziehungsweise was ist so die unternehmerische Reise, wo es für dich hingeht? Gibt es da etwas, was du abschließend so mit Blick auf die nächsten Monate, Jahre oder so noch erzählen möchtest?
Also ich glaube, es bleibt spannend, sagen wir es mal so. Ich war jetzt dafür etliche Jahre, ich sage jetzt mal, in dem B2C-Bereich unterwegs, um anderen Menschen, ich sage jetzt mal, das Reisen näher zu bringen, authentisch zu sein, mit meiner Art und Weise einfach Geschichten erzählen und der Entertainer zu sein. Aber du entwickelst dich ja auch weiter. Also ich glaube, wenn ich heute oder irgendwie in 10 Jahren noch das gleiche Mindset hätte wie jetzt, würde ich auch irgendwas falsch machen. Und da habe ich gemerkt, dass in der letzten Zeit halt auch immer mehr so dieser unternehmerische Aspekt in mir wächst. Also ich bin ja in das Unternehmertum mehr oder weniger reingestolpert, hatte unwahrscheinlich viele Fehler gemacht, habe aber anscheinend irgendwie auch ziemlich viele Dinge richtig gemacht. Und Es gibt oder es gab so einen Moment, da ist es knapp ein Jahr her, als ich einen schweren Autounfall hatte in Mauretanien. Wir haben uns überschlagen. Ich war da unten gelegen, konnte mich nicht bewegen. Ich meine, es waren zwei Leute auf mir gesessen und mitten in der Wüste, 44 Grad im Schatten. Und ich habe dann gemerkt, krass, ich habe auch nur 24 Stunden am Tag Zeit, um irgendwelche tollen Dinge zu machen und vielleicht schöne Dinge auch in die Welt rauszutragen. Aber was wäre, wenn ich jetzt meine ganzen Frameworks von meinen Produkten, von meinen Ideen, die ich die letzten 7 Jahre im B2C-Bereich aufgebaut habe, sei es die Adventure Camps, die Travel Uni, die Live-Show, mein Mentoring, keine Ahnung, alles Mögliche, als Gerüst, als Frameworks für andere Menschen, ich sag jetzt mal anbiete, wo ich dann mit denen in kleinen Gruppen im 1:1 oder whatsoever, meine Frameworks den weitergibt, sodass die wiederum auch wieder Menschen inspirieren können. Und so habe ich so einen Butterfly-Effekt, um meine Mission treu zu bleiben. Aber ich bin dann eher im B2B-Bereich unterwegs, wo ich denke, es macht mir mega viel Spaß, da auch dran zu arbeiten. Also wenn ich jetzt sehe, welche ich gerade Mentoring habe, es muss nicht unbedingt was mit Reisen zu tun haben. Aber wenn du irgendwie eine Hebamme bist und die halt voller Enthusiasmus irgendwie raus will und ortsunabhängig arbeiten will, und ihr irgendwie mein Framework von der Travel-Uni oder vielleicht von meinem eigenen Mentoring-Bereich an die Hand gibt, wie viele Menschen sie wiederum glücklich machen kann, finde ich ein geiler Effekt. Und da wird es spannend in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Also tatsächlich, die Adventure-Camps werden mehr oder weniger zu einem Franchise-Modell umgebaut. Das heißt, wir haben jetzt eine Adventure-Camp-Bootcamp-Ausbildung. Das heißt, ich ziehe mir meine eigenen Adventure-Camp-Leiter hoch, wo dann letztendlich unter meinem Namen, unter der Marke von den Adventure Camps, geile Trips auf der ganzen Welt irgendwie organisieren können. Das heißt, A, die können reisen, sich mit Gleichgesinnten zu connecten, können damit auch noch Geld verdienen. Und da ist so einer meiner Projekte, wo ich gerade sehr viel Fokus und Energie reinstecke. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, das wird ziemlich geiler Ritt und da freue ich mich mega drauf.
Ich mich auch. Ich bin gespannt mitzubekommen, wo es hingeht, was alles passiert. Wenn jetzt auch an alle, die zuhören, einmal auf jeden Fall verlinke ich die 2 Bücher, von denen wir gesprochen haben, die geilste Lücke im Lebenslauf und die dunkle Seite. Wenn ich aber auch darüber hinaus sage, ich möchte gerne mitverfolgen, was du machst, auch mitbekommen, wenn dann vielleicht was Neues startet, wo finde ich denn mehr von dir?
Also mittlerweile habe ich eine Mitarbeitende, die mir sehr oft in den Arsch tritt von wegen, Nick, du musst noch mal ein bisschen mehr Informationen raushauen. Nämlich ab und zu bin ich so ein Nerd und arbeite dann so ein bisschen vor mir hin, anstatt es dann auch mit den Leuten zu teilen. Aber wenn, dann, ich sage jetzt mal hauptsächlich über Instagram und dann natürlich halt auch über meine Webseite, wo man sich auch in den Newsletter eintragen kann. Keine Angst, ich bin viel zu faul, irgendwelche Spam-Nachrichten zu schicken. Und also ich plane es ab und zu, also mittlerweile einmal die Woche. Manchmal passiert es nicht. Genauso wie beim Podcast, der wöchentlich erscheinen sollte. Und ich glaube, das ist der unkontinuierlichste Podcast, den es gibt auf dem Markt. Aber ja, eigentlich bin ich überall zu finden. Instagram, Podcast, Newsletter, Webseite. Wer Bock drauf hat, kommt vorbei. Hier ist lustig. Und genau.
Perfekt. Packe ich auf jeden Fall alles in die Shownotes, damit jeder das hier auch schnell findet und sich einfach nur einmal reinklicken kann. Nick, vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist, gerade auch, weil ich ja weiß, ne, dass ja viel bei dir ansteht, jetzt Wochenende in Berlin, sehr viel los bei dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und aber vor allem für das, wie wirklich immer mit dir, sehr inspirierende, unterhaltsame Gespräch, für die ganzen Impulse. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön, mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann auch mal irgendwann live.
Ja, super gerne.
An alle Veranstalter in Hamburg schickt Nick Angebote, die gut bezahlt sind. Ciao, ciao.
Mach's gut, ciao, ciao.